Ihr hört das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste vom Cine Latino Festival. Katrin Frenz, Paula Hahn und Paolo De Carvalho. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hallo.
Noch keine Woche mehr bis zur Eröffnung. Wie ist der Stand der Dinge? Wie ist die Stimmung im Team bei euch? Was macht ihr gerade? Wovon haben wir euch jetzt gerade abgehalten?
Ah, weil wir dieses Jahr so viele Gäste haben, wovon wir sicher später noch erzählen werden, sind wir gerade wirklich noch damit krass beschäftigt, die letzten Gästeprogramme zusammenzustellen, überhaupt die Gäste darauf vorzubereiten, was sie erwartet in Tübingen, Stuttgart und Freiburg, Gästemappen machen für die Pressekonferenz, noch Vorbereitung, die ist nächsten Montag. Ja, viele Kleinkram-Vorbereitungen noch. Ja.
Aber die Stimmung, wie ist die?
Gut, ein bisschen aufgeregt und ich glaube, es sind noch so viele kleine Sachen, auch zusätzlich zu den letzten Fahrten, die gebucht werden müssen, die dann so, das alles nicht vergessen und so. Aber man merkt, es geht los und man merkt auch, dass die Stimmung sich schon ändert und alle sehr, jetzt fängt es nächste Woche an und die Filme und die Gäste kommen und genau.
Paolo, du bist ja, seit wann bist du in Tübingen? Du bist ja immer quasi, guckst ein bisschen aus der Ferne und lässt machen und stößt dann irgendwann dazu.
Ich bin am Wochenende gekommen. Weil wir haben einen Holzmarkt, einen Stand, einen Infostand gehabt. Da haben wir gemeinsam gemacht. Und ich sehe, dass das Team eingespielt ist, auch wenn dieses Jahr neue Praktikanten dabei sind. Aber ne, zu dieser Zeit sind sie auch gut dran. Und die beiden, so Katrin und Paula sowieso. Und wir haben sogar diese Woche Zeit gehabt, zusammen zu kochen, zusammen essen und Eis auch essen, die Sonne. Also, dass man diesen Moment, die Entspannung gemeinsam hat und dann wieder an den Schreibtisch sitzen und weitermachen.
Also in Wirklichkeit hat Paolo gekocht, muss man schon sagen.
Sehr gut gekocht.
Uns bekocht, das war sehr nett, ja.
War das das erste Mal, wenn das jetzt hier so herausgestellt werden muss?
Dieses Jahr war es das erste Mal. Es ist schon auch sonst vorgekommen, aber ja.
So Teamarbeit geht durch den Magen, ja, ist das auch so
gut.
Gesellige Runde. Ja, was, du hast gesagt, neue Praktikanten gibt es. Welche Veränderungen gibt es so bei euch?
Im Team jetzt meinst du?
Insgesamt,
also für dieses Jahr für uns, so von der Veränderung her, merkt man halt wirklich, dass die Berlinale eine Woche später war. Wir sehr viele Gäste haben. Die Gäste haben wir sehr viel über sozusagen Querfinanzierung, also Unterstützung für die einzelnen Gäste, was da die Koordination aber auch ein bisschen langwieriger macht. Deswegen sind die letzten Flüge erst vorgestern Nacht gebucht worden von Mexiko nach Deutschland. Und da, genau, deswegen sind da dann noch so Sachen, die so hinterherhängen. Und es wird dann für die Abrechnung auch noch mal ein bisschen mehr. Das sind so, glaube ich, dieses Jahr sehr große Veränderungen. Und die Assistentin, die wir die letzten 2 Jahre haben, die kann dieses Jahr nicht dabei sein, weil sie ihre Abschlussarbeit schreiben muss. Aber sie hat schon gesagt und versprochen, dass sie versucht, bis nächstes Jahr fertig zu sein, um wieder mit am Start zu sein. Und ich glaube, das ist dann auch wieder schön, wenn ein paar mehr alte Gesichter dabei sind und das so den Flow ein bisschen mehr Ruhe gibt.
Inwiefern merkt man, dass die Berlinale eine Woche später war? Habt ihr deswegen mehr Gäste?
Nein, das nicht. Aber wir wollen natürlich im Programm auch immer die Filme, wenn möglich, von der Berlinale auch welche mitnehmen. Wenn die Berlinale eine Woche später ist, kommen wir sehr nah und eng an die Deadlines, wann wir unser Programm fertig haben müssen. Das heißt, da war dann Ende Februar, das war mal kurz ziemlich eng zeitlich, da noch die letzten Filmverhandlungen machen zu können. Normalerweise haben wir dafür mehr Zeit, wenn die Berlinale früher ist, ja.
Ja, wir haben viel Deadlines nach dem Berlinale und die wird immer kürzer, ne, und das macht mehr dann anstrengend. Aber wir waren konsequent mit den Filmauswahl. Wir hatten maximal eine Woche gehabt, um das Programm zu schließen, wenn wir den Plan eingehalten möchten oder könnten. Und das haben wir gemacht und ab die Druck ist es größer also gewesen.
Das läuft dann alles in Berlin oder zumindest ein Teil vom Programm, sicher nicht das ganze Programm, ne? Kann man jetzt sicher nicht auf der Berlinale machen, aber ein Teil davon läuft direkt dann dort vor Ort.
Ja, also wir versuchen es viel Festfilm schon zu haben, bevor wir zu einer Berlinale fahren. Da läuft einige Verhandlungen, also endgültige Verhandlungen, aber von dem Programm selber versuchen wir da einige zu bekommen. Manchmal läuft es besser, also dieses Jahr war schon, sind 3 Filme, manchmal nicht so. Wir schaffen schon, dass wir vor dem Berlinale einige Filme, die dort laufen, auch anzuschauen. Das wäre uns sehr praktisch, weil dann wir können sagen, okay, die interessiert uns, gucken wir direkt mit den Leuten, das ist einfacher zu verhandeln. Und andere, wenn uns nicht gefällt, dann lassen wir, dann müssen wir dann absagen. So. Ja, also für uns ist die letzte Stelle und für auch Partner, nicht nur Filme, wir treffen auch Partner aus Deutschland und Ausland, zum Beispiel mit Mexikanern von dem Filminstitut oder aus Spanien, die letzte Details oder was noch fehlt, um zu verhandeln und zu klären.
Also jenseits der Filmauswahl ist die Berlinale einfach auch ein wichtiger Ort für euch, das Netzwerken genau. Sozusagen.
Genau.
Aber wenn die Berlinale später ist, ist es für euch keine Option, Cine Latino eine Woche auch zu verschieben.
Das ist schwierig, ne? Wir sind gebunden an Tübingen, Stuttgart, Freiburg. Das weiß ich nicht. Es hat nicht passiert. Weil sie ist auch traditionell, ne? Der Termin von Berlinale, eine Woche später, eine Woche früher, aber wenn mehr später, dann haben wir ein großes Problem, glaube ich. So. Hoffe nicht, dass es eintritt.
Also ihr habt manche Filme, die dann auf der Berlinale laufen, schon vorher gesehen, aber wenn jetzt ihr dort einen Film zum ersten Mal seht, dann müsst ihr euch ja erst im Team auch quasi entscheiden, ob ihr den haben wollt und dann verhandeln.
Ja, genau. Aber das läuft. Also wir zum Großteil versuchen wir die Filme zusammen auch zu gucken. Oder, also wir haben eine sehr rege WhatsApp-Gruppe, das heißt, sobald man aus dem Kino kommt, kann man das allen anderen mitteilen, wie man den Film gerade fand. Das geht relativ einfach, die interne Absprache, da sind wir ja ständig im Kontakt.
Habt ihr da irgendwelche klaren Kriterien auch, worauf ihr Wert legt? Oder wie wisst ihr eure subjektiven Geschmäcker dann auch schon so richtig einzuschätzen?
Ich glaube, es sind verschiedene Kriterien. Das eine ist halt einfach auch gerade da, dass viel vom Programm halt auch steht und das natürlich insgesamt funktionieren muss. Das Programm ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel schon ganz, ganz viele Dokumentarfilme haben, versuchen wir eher nochmal Spielfilme zu finden. Dann versuchen wir auch aus verschiedenen Ländern in Lateinamerika Filme zu bekommen. Und für den Schwerpunkt war klar dieses Jahr, es laufen sehr viele mexikanische Filme auf der Berlinale. Wir haben den Mexiko-Schwerpunkt. Es sollte einer dabei sein, hoffentlich, der zu unserem Programm passt. Und so stückelt sich das dann halt zusammen. Plus, selbst wenn wir einen Film alle unfassbar toll finden, er perfekt passen würde, muss das mit der Verhandlung alles noch rechtzeitig fertig sein. Wenn die in Verhandlung sind mit einem deutschen Verleih und die noch nicht abgeschlossen sind, kann das für uns oft sehr knapp sein, weil dann haben die noch keine Filmkopie, die wir nutzen könnten. Dann müsste man Filmmiete an den Verleih zahlen, nochmal extra Miete für die Kopie und dann wird es, oder es ist nicht klar, ob es die Kopie schon gibt und dann wird das alles zu kompliziert, zu lang, dass es halt nicht hundertprozentig sicher ist und dann muss der Film ein Jahr warten. Vielleicht warten oder es klappt nicht.
Genau. Schweren Herzens manchmal, ja. Aber ist halt ein Rattenschwanz zum Teil.
Ja.
Schwerpunktland Mexiko hat einen bestimmten Grund?
Ja.
Nur einer.
Also das ist eine Seite, also eine wichtige Grund ist, dass jetzt fängt eine, sie nennen Dualjahr Deutschland, Mexiko, Mexiko, Deutschland. Ist wieder ein ganzes Jahr bis Mitte 2017. Viele Veranstaltungen hier und in Mexiko zwischen Deutschland und Mexiko. Zum Beispiel am Montag kommt der mexikanische Präsident nach Berlin, also offiziell. Es ist am Anfang, wir sind eine von den ersten so Veranstaltungen, aber und deswegen, wir wussten voraus, haben wir auch gewartet, weil wir haben Mexiko schon einmal gehabt, aber es war schon lange her. Es ist immer ein wichtiges Filmland, ne? Sie produzieren ziemlich viel und verschiedene Sachen. Und dann haben wir in den laufenden letzten Jahr vorbereitet, auch diese offiziell kulturellen und politischen Kontakte. Also wir haben echt gute Unterstützung bekommen von der mexikanischen Regierung, direkt in Mexiko, aber auch über die Botschaft. Ja, und haben wir dann peu à peu die Programme, nicht nur Filme, ne, also Vorträge, Performance, Kurzfilme, also wir haben so ein bisschen aufgebaut, dieses Programm.
Also. Eben so ein internationaler Austausch als quasi Anlass, da auch mit aufzuspringen. Aber was zeichnet Mexiko als Filmland aus, eben auch in der Tradition und vielleicht auch von der Geschichte her, aber auch aktuell?
Gut, also sie haben verschiedene Momente, also wichtig, also gab es die goldene Zeit von den mexikanischen Filmen, wir haben auch schon auch hier gezeigt, Buñuel in Mexiko, ne? Also sie haben eine sehr starke Filmförderung, also von der Regierung und auch die Möglichkeit, dass private Firmen, private Leute auch Geld investieren und dann Steuerbegünstigungen so haben könnte. Und das machen also viele Projekte, ein großes Geld kommt von Mexiko und dann manchmal haben sie Koproduktionen mit Europa oder USA. Also die produzieren also 100 Filme, glaube ich schon sogar mehr pro Jahr. Und das ist immer verschieden, also ziemlich einfache Komödie bis ziemlich starke Autorenfilme, also die auch in den großen Festivals präsent sind. Also bin sicher, dieses Jahr einige in Cannes werden kommen aus Mexiko zum Beispiel. Die haben eine sehr starke Präsenz dort zum Beispiel. Und auch die Dokumentarfilme sind sehr stark, weil sie in die Schule, die auf den Dokumentarfilm konzentriert sind. Und Kurzfilme, also eine große Produktion auch, die wir auch im Programm Open Air und in Party so hier zeigen werden.
Inwieweit unterscheidet sich Mexiko eben von den anderen Ländern aus Lateinamerika, weil es eben auch halt ja eigentlich offiziell ja nicht mehr Südamerika ist, ne, sondern ja. Mittelamerika auch? Ja. Merkt man da einen Unterschied?
Ja, also gehört zum Lateinamerika auf jeden Fall, ne? Also. Ja, es ist ein großes Land, ne? Es gibt auch also sehr Unterschiede Süd und Nord, ne? Die großen Städte, beginnt von Mexico City, die Grenzregion. Also das bietet sich viel Geschichte, viel verschiedene. Und wie gesagt, sind viele Schule und Fördermittel, die dann ist eine konstante Präsenz von Filmen, Produktion und auch unabhängig, unglaublicherweise unabhängig von Regierung. Ne? Also diese Regierung aktuell ist eine sehr konservative Regierung, neoliberal und normalerweise sind nicht so für die Kultur oder kritisch. Wir haben auch im Programm sehr kritische Filme gegenüber den Staat, also mexikanischen Staat, aber wurden von Staat finanziert, wie Tempestade, ne, von Tatiana Hueso. Ja, also und viele Festival traditionell, also wir arbeiten, also in unserem Programm sind zwei von Guanajuato, ne? Seit letztes Jahr zeigen wir Kurzfilme von denen, eine Auswahl und dann auch der Ambulante und das sind so mehr Dokumentarfilme, die im ganzen Land also programmiert wird und haben wir auch ein kleines Programm, die wird auch Open Air gezeigt werden, also es ist sehr vielfältig.
Und das funktioniert auch in der Breite? Ist es nicht so zentralistisch wie andere Staaten, dann manchmal, dass alles nur so auf Mexico City, auf die Hauptstadt sich beschränkt, sondern das funktioniert auch in den Provinzen? Also auch da gibt es ein reges Filmschaffen und Filmleben.
Nein. Also es konzentriert ziemlich viel auf DF, auf den Mexico City. Es gibt Guadalajara, also über die Uni und auch ein bisschen Produktion. Aber sie schaffen teilweise Regionalfonds, aber die große kommt von den Mexico City und dann von Unternehmern, die sie über einen bestimmten Gesetz Gelder geben können. So. Viele, auch wenn sie von anderen Regionen sind in Mexico City.
Wie ist der Ruf des mexikanischen Films in Europa, in den Staaten, in der Welt?
Also, sehr gut. Von den großen Stars, Iñárritu und Cuarón, die Oscar bekommen, bis Navajasso, die wir zeigen, die total andere Richtung, schräge und Doku, sehr. Also die haben diese große Breite und die sind präsent in die großen Festivals und die haben mehrere wichtige Regisseure in verschiedenen Richtungen.
Also gibt es auch mal einen Blockbuster dann aus Mexiko und nicht nur eben diese kleinen Autorenfilme. Von den Themen, klar, du sagst, es ist sehr vielfältig, aber aktuell gibt es da irgendwas, was die Filmemacher besonders beschäftigt? Vielleicht auch gerade, ne, man hört ja aus Mexiko oft politisch sehr viel, ja, schlechte Nachrichten, einfach auch immer, ne, diese anhaltende Gewalt, die Drogenkartelle, die Korruption. Was sind da für Themen, die vielleicht auch jetzt, dann kann man wieder den Link zu den Filmen jetzt ziehen, die
bei uns laufen.
Ja, genau.
Wir haben ein relativ großes Programm. Wir haben 5 Langfilme dabei und 9 Kurzfilme. Das heißt, es ist auch trotz allem, wenn man hört, es sind über 100 Filme pro Jahr, die produzieren, natürlich nur ein minimaler Ausschnitt. Aber man merkt schon, dass gerade von Tempestad, den wir zeigen, der von der Berlinale kommt und die Regisseurin auch da sein wird, was sehr spannend werden wird fürs Publikum und alle, die da sind, die sich damit beschäftigt, mit der aktuellen Politik und 2 Frauen porträtiert auf eine Art und Weise, der wurde vorgeworfen, Menschen zu schmuggeln, ohne dass sie Beweise hat, ist dann ins Gefängnis gekommen und dieses Gefängnis war aber nicht vom Staat kontrolliert, sondern von einem Drogenkartell und kommt da dann raus und erzählt eben ihre Geschichte. Und das ist super unfassbar bewegend und die Regisseurin spielt auch damit, dass das halt Geschichten sind, die allen sozusagen passieren können oder dass das halt etwas Aktuelles ist und nicht eben nur einer Person passiert. Und diese Themen, also solche politischen Sachen, spiegeln sich halt wieder in diesem Film. In Navajazo zum Beispiel geht es ganz explizit um die Grenzregion USA-Mexiko und auch, was da halt für Schicksale sind, die teilweise sehr, sehr krass sind und auch schockierend sind, aber was einem halt einen Einblick verschafft, den man sonst nicht so oft sieht. Und genau, das sind sozusagen die sich mit solchen Themen beschäftigen. Dann haben wir aber auch einen Film dabei, Club Sandwich, der sozusagen eigentlich eine Mittelklassefamilie, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn, die machen Urlaub in der Nebensaison und das ist so eine Familie und deren Beziehung, die sehr intim ist, beleuchtet mit so sehr subtilen Humor und ganz anders ist. Und das zeigt, glaube ich, sehr schön so die Bandbreite von den verschiedenen Themen, die halt auch in der Gesellschaft in Mexiko verhandelt werden. Und das so im kleinen Rahmen wiederzuspiegeln, das versuchen wir natürlich mit dem Programm.
Die politische Komponente, hat die dann ein gewisses Übergewicht oder ist die euch wichtiger oder?
Nein, also es ist wichtiger, weil heute, wenn man über Mexiko spricht, ne, spricht über Gewalt, über Drogen und über dann, dass eine Stadt innerhalb von der Stadt ist. Da haben wir auch im Programm. Aber wir suchen da auch ein paar Filme, in die Richtlinie städtisch, auch die, wie gesagt, von diese verschiedenen Richtung von Regisseur. Aber wir haben versucht auch mit den Performance, die wir in Club Voltaire präsentiert, ne, also über Frida Kahlo, also seine eigene Veranstaltung oder eigene Idee von Frida Kahlo mit über ihre Texte, die wird auch da passieren und auch über so einen Feminismus ne, mit Alaide Foppa, die Regisseurin Maria del Carmen ist auch da. Also da verbinden wir ein bisschen mit anderen Schwerpunkt Guatemala. Und mit den Kurzfilmen sind Unterschiede. Ne? Also da sind schon Dokumentar, Animation. Also das ist diese filmische Richtung, die wir
auch... Die vielen Facetten, ja. Genau. Eben die politischen Nachrichten, die neigen ja auch dazu. Oder so manchmal überdeckt es eben das normale Leben, das ja überall noch stattfindet. Aber man kriegt immer nur die schlechten Nachrichten dann hier mit. Ne?
Genau.
Ich glaube... Innerhalb von diesem Programm haben wir so einen sehr menschlichen Blick angegeben. Mhm. So, nicht nur so, dass man sagt, so schwere Sache, auch wir sind ein schweres Schicksal, aber ja, direkt, poetisch und dass man irgendwie mehr. Also, es ist, ja.
Also für mich ist zum Beispiel, was auch so dieser menschliche Blick auf die kleinen Geschichten auch ein ganz besonderer Film ist, bei dem Schwerpunkt zu Mexiko ist der Dokumentarfilm Llévate Mis Amores. Da geht es eben um eine Gruppe von Frauen, die seit wie vielen Jahren, ich weiß es nicht mehr, 15, 10 Jahren, Menschen mit Essenspaketen versorgen, die eben aus Süd- oder Zentralamerika Richtung USA reisen auf Zügen. Das heißt, die sitzen auf Zügen tagelang Und diese Frauen, die selbst eigentlich nichts haben oder kaum was, eben in der Grenzregion da leben in Mexiko, werfen diese Essenspakete auf den Zug. Und das täglich. Und das ist einfach nur der Blick auf die Frauen. Natürlich haben wir da auch diese ganze Flüchtlingsthematik, aber dieser Film nimmt einfach nur diesen Blick auf die Frauen, auf ihre tägliche Arbeit und wie sie es immer wieder hinkriegen, eben diese Essenspakete überhaupt, also dafür die Mittel zu kriegen, dass sie das machen können und welche persönlichen Geschichtchen dabei sind. Ein super, super süßer Film, finde ich, ein ganz berührender. Ja.
La Tempestad.
Nein,
das war der andere.
Llévate mis amores.
Llévate mis amores aus Mexiko. Wenn man an Mexiko denkt, ne, dann ist Frida Kahlo natürlich schon auch eine Ikone, die da gleich hochkommt. Und ihr habt da eine ganz eigene Performance. Könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer, näher beschreiben, was da geboten wird und wann das auch ist?
Ja, wir haben die Frida Kahlo Performance, eine Hommage an Frida Kahlo soll es sein. Die wird Dienstag übernächste Woche im Club Voltaire um 19 Uhr gezeigt werden. Und zwar ist es eine Mischung aus Projektionen von Bildern, von ihren Bildern, von Textstücken von ihr. Es ist ein Mix mit Musik, mit Briefen, die sie selbst geschrieben hat, die vorgetragen werden. Genau, ich glaube, es ist ein sehr spannendes Projekt, das da vorgestellt und aufgeführt wird. Und ja, wir haben selber noch nichts gesehen. Es wird seit Wochen geprobt im Club Voltaire und wir sind selbst ganz gespannt.
Ich glaube, man sollte früh da sein. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, die erste Kartenreservierungsanfrage, die wir bekommen haben, ich glaube, vor einem Monat war das, war für diese Performance. Und der Club Voltaire ist nicht unendlich groß. Also es lohnt sich, früh da zu sein, wenn man da hingehen will. Ich glaube, es wird sehr, sehr schön.
Und das ist eine Performance von Susan Kiel. Und das, ihr Konzept zusammen mit Natalia Sumaran, die beide haben sie dann organisiert und gedacht und diese Konzepte gebracht.
Also auch eine lokale Szene, genau, die da involviert ist, mit Bezug zu Frida Kahlo. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr Frida Kahlo, wenn was poppt da vor eurem inneren Auge auf, wenn ihr sie hört?
Ich glaube, bei mir inzwischen wirklich so diese ganzen Bilder und die auch diese ganzen Taschen, Kissenbezüge, alles Mögliche, was man wirklich so mit ihrem Gesicht, mit ihren klassischen Selbstporträtbildern so in verschiedener Form überall eigentlich zu sehen bekommt. Und ich meine, die war eine unfassbar spannende Frau und auch die ganzen Bilder. Also ich glaube, da inzwischen ist auch mit den ganzen Filmen, die über sie veröffentlicht wurde, ist irgendwie, glaube ich, so sehr viel Wissen auch da. Aber ich glaube, es wird eben ein ganz anderer Blick darauf, auch ein persönlicher. Das wird sehr aufregend.
Ich war großer Fan von diesem Frida Kahlo-Film damals. Wann war denn das? In den 90ern? Ich habe den Soundtrack immer im Ohr, wenn ich Frida Kahlo denke.
Ja, Mexiko sicher auch, wie ganz Lateinamerika, ein machistisches Land, aber eben auch mit einem eigenen, mit einer eigenen feministischen Strömung. Und dazu gibt es ja auch einen besonderen Gast und ein Filmporträt, aber auch noch mehr drumherum.
Genau, da kommt Maria de Carmen de Lara, die Regisseurin ist von dem Dokumentarfilm, den wir zeigen, Alaïde Foppa. Und Alaïde Foppa ist eben eine Poetin, Literatin, die hat Radio gemacht, war Feministin, aus Guatemala nach Mexiko ins Exil gegangen. Also da verbinden sich dann auch wieder unsere beiden Schwerpunkte. Sie wird da sein für ihren Film und über die Geschichte von der Frau und der Entstehung des Filmes sprechen und hat dann aber noch eine Masterclass. Sie wird auch selber nächste Woche in Tübingen sein und hier dann auch nochmal ihre eigene Sendung bei dir haben und ganz viel bestimmt dazu erzählen. Die Masterclass haben wir organisiert in Zusammenarbeit mit dem romanischen Seminar von der Universität und sie wird da eben am Samstag, den 16.04. Sprechen über feministisches Kino in Mexiko und sie ist da sehr aktiv, auch im Filmkollektiv in dort angehört, ist Vorsitzende von Frauen in Regie, in Fernsehen und Kino in Mexiko. Also ich glaube, es wird sehr spannend, was sie alles zu erzählen hat, sowohl in der Masterclass, die offen ist für alle, so Workshop-mäßig, aber auch zu dem Film im Kino.
Also Masterclass heißt nicht, es richtet sich nur an Leute, die irgendwas mit Film zu tun haben, sondern da kann jeder
kommen. Alle Interessierte.
Ja. Wir versuchen immer öffentlich zu machen. Sogar mit Sources 2. Wir machen mit Fernando Eimpke im Kino. Normalerweise ist sie nicht in der Öffentlichkeit. Sie ist auch für Drehbuchautoren und Regisseure, ne, von Sourcetour organisiert. Aber dass wir ein Festival sind, mit denen schon dritte Mal zusammenarbeiten, dann wird Fernando Eimke im Kino seine Masterclass oder Inspiration of Lecture machen. Ne?
Genau, die Möglichkeit, halt wirklich dann mit den Leuten intensiver was über ihre Arbeitsweise zu erfahren und dann auch dazu Fragen zu stellen. Und wenn dann eben auch noch Leute im Publikum sind, die sich professionell mit Filmen oder Filme machen beschäftigen oder beschäftigen wollen in der Zukunft, die haben dann ja auch nochmal einen anderen Blick darauf. Und das bringt natürlich in dem Gespräch und in der Diskussion dann auch für alle anderen, die sich interessieren, ganz viel Inspiration oder auch irgendwie Dinge, an denen man weiterarbeiten kann für sich selber und vielleicht dann auch irgendwann Lust hat, Filme zu machen. Wer weiß.
So trägt sich der Same oder die Frucht auch weiter. Ne?
Ja,
genau. Bisschen, ne? Aber das ist eben schon immer auch Teil dieser Festivals, diese Masterclass, eben auch über ein Publikumsgespräch hinaus was anzubieten als Workshop.
Genau, genau.
Genau, soweit es geht und die Kooperationen da sind und die Uni und das dann mit den Leuten auch passt, dass die auch Lust darauf haben und genau.
Wie hat das funktioniert? Wie seid ihr an die Maria del Carmen de Lara gekommen? Habt ihr die gezielt auch angefragt oder war das auch zufällig gerade ihr Film fertig? Und
nee, das war in der Tat so, dass wir mit dem romanischen Seminar mit dem Professor Sebastian Thies auch schon länger zusammengearbeitet haben und er die Idee hatte, sie einzuladen für die Uni, um dort auch eben Vortrag zu halten. Und dann war die Idee, das könnte relativ zeitgleich sein zu Cine Latino. Lasst uns doch zusammenarbeiten, das ist ihr letzter Film, guckt den euch an, wie gefällt es euch? Und so ist sie sozusagen gemeinsamer Gast von uns vom Festival und von der Universität, um für die Masterclass die zu dort zu präsentieren und aber auch bei uns den Film und halt da zu sein. Und so kann man dann eben auch die Ressourcen bündeln, um das zu schaffen, weil sonst einzeln ist das dann nämlich auch nicht immer möglich.
Sie wird sicher en Detail hier im Radio auch noch dann darüber berichten, aber was könnt ihr uns schon sagen jetzt über Feminismus in Mexiko und die Situation der Frau auch aktuell?
Also ich persönlich kenne ich wenig, also für mich wäre auch interessant. Also ich kenne mehr von dem Machismus als dem Feminismus, ne? Weil wenn man, also wenn man Mexiko besucht und auch mit Alkohol, ne, das ist extrem auch stark dort und mit den Männern, auch in den Filmen, aber es ist deswegen für uns war auch ein sehr spannendes Thema, dass in diese Kontexte, also einige Filme machen in dem Fall damit Arbeit oder andere Aktivisten, also ne, die kann auch ein besserer Blick und so. Aber ich persönlich kenne nicht so gut. Das wäre eine Möglichkeit auch.
Genau, wir versuchen natürlich auch Leute herzubringen, die uns dann, wo wir uns dann noch informieren können. Und natürlich ist der Machismo in Lateinamerika oder auch der Feminismus ein anderer vielleicht auch als hier. Und ich glaube, das ist dann auch von ihr dann, das wird es, glaube ich, sehr spannend, das zu erzählen, vor allem, weil sie da schon sehr lange arbeitet und auch sozusagen die Entwicklung der letzten Zeit erzählen kann und dazu ganz viel berichten kann. Und der Film der Alaide Fopper, den wir zeigen, die Frau ist Feministin, aber sie war wohl in Mexiko vor dem Film hauptsächlich bekannt eben als Schriftstellerin und zwar auch zu ihrer Zeit damals international sehr bekannt und die ist verschwunden in Guatemala und hat dann aber auch Foucault hat da unterschrieben mit an international, um dass sie gesucht werden und was da passiert ist und um Aufklärung gebeten und ganz wirklich bekannte Namen, so die zu der Zeit alle, die so deren Namen man kennt, kannten sie. Und aber dass sie eben Feministin war und ihre feministische Arbeit ist eigentlich in Mexiko dann auch wiederum erst durch diesen Film, durch diesen Dokumentarfilm bekannter geworden. Also es gibt natürlich Dinge, die sind da und die sind punktuell dort, genauso wie hier, die dann aber eben gebündelt oder nochmal ein bisschen breiter der Öffentlichkeit präsentiert werden müssen, damit mehr Leute davon erfahren können. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders toll, dass sie kommt und wir da alle ganz viel von mitnehmen können.
Ja, spannende Figuren, ne? Eine spannende Regisseurin und ne, aber auch ein Porträt dann von einer Frau, die dann, wann war das denn, als sie geflüchtet ist?
Sie ist 50er Jahre nach Mexiko und dann wieder zurück nach Guatemala glaube in der Anfang 80er Jahre, genau, sie ist verschwunden.
So. Ja. Da ist sie dann wirklich verschwunden.
Genau.
Ja. Man hat, sie wurde dann
sie war sehr politisch aktiv in Diktatur in Guatemala. Und dann
genau, sie ist verschwunden. So wie das oft mit Verschwundenen ist, vermutlich ist, also sehr vermutlich ist sie tot, aber es wurde nie irgendwas gefunden. Das heißt, sie bleibt in diesem Status der Verschwundenen, Desaparecidos. Die, genau, ja.
Was besonders schlimm ist dann auch für alle Angehörigkeiten, genau. Angehörigen, genau, wenn man keinen, ja, Ort, keinen auch Leib zum Trauern hat. Mhm. Ja. Cine Latino ab kommenden Mittwoch zum 23. Mal Cine Latino, zum 13. Mal Cine Español vom 13. bis 20. April in Tübingen. Cine Latino vom 13. bis zum 20. April in Tübingen und auch in Stuttgart und in Freiburg natürlich sind die Filme zu sehen. Katrin Frenz, Pola Hahn und Paolo de Carvalho sind hier bei uns im Studio. Eröffnungsfilm ist immer so eine delikate Sache. Man braucht was für alle Fälle. Ne, für jeden und jede und überhaupt, ne, da sind die Ansprüche dann immer nochmal höher. Wie seid ihr auf diesen kolumbianischen Film gekommen, der ja für die Oscars auch nominiert war, als Auslands-Oscar, knapp verloren wahrscheinlich gegen
ganz
Ungarn?
Knapp.
Weiß man ja nicht, wie es zustande kommt. Aber sagt was zum Eröffnungsfilm El Abrazo de la Serpiente.
Genau, wir haben den eigentlich schon sehr relativ lange im Programm. Also es ist nicht einer der letzten gewesen, der reingerutscht ist. Und das war schon immer so in der Überlegung, das könnte ein guter Eröffnungsfilm sein. Er ist lang, aber er ist wunderschön. Er hat unfassbar tolle Bilder. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen uns jetzt mal festlegen. Und der hat uns einfach alle so von der Geschichte und von den Bildern so überzeugt, dass er zwar eine besondere Thematik eben hat, mit dass er im Amazonas in Kolumbien spielt, dort anscheinend der seit 30 Jahren der erste Spielfilm ist, der in diesem Amazonasgebiet gedreht wurde. Und mit diesen unfassbar schönen Bildern und dann deutsche Untertitel hat, ist das halt dann unsere Wahl geworden. Wir haben natürlich darauf gehofft, dass er den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewinnt. Das hat er dann nur ganz knapp nicht geschafft, aber naja, er lohnt sich auf jeden Fall.
Und so eine Nominierung gibt ja trotzdem auch nochmal Aufmerksamkeit, oder?
Genau,
also es ist auch wirklich ein Film, wo ich schon von einigen gehört habe, den wollte ich gerne sehen und der kommt und die Lust haben auf diesen Film. Und es gibt zusätzlich auch noch eine kleine Verbindung zu Tübingen, was ganz lustig ist, weil es geht eben um einen Schamanen, der schon mal von einem Forschenden besucht wurde. Und dieser Forschende damals war Theodor Koch Grünberg und der hat hier an der Uni Tübingen, so war er Wissenschaftler, ist dorthin gegangen, hat da versucht, ganz viel über die indigenen Stämme herauszufinden. Und auf Design-Tagebucheinträgen und auf einem amerikanischen Wissenschaftler, der dann 30 Jahre später dort diesen Schamanen besucht, auf dessen Tagebucheinträgen basiert halt dieser Film auf diesen beiden. Das heißt, es gibt so eine kleine Tübinger Verbindung, was dann doch ganz lustig ist, wenn man in so einem Film dann mit, Tübingen, lustig, das kennt doch eigentlich niemand so weltweit, oder? Genau.
Das war ein Ethnologe oder gab es damals noch nicht, das Fach? Wann war das?
Das ist Anfang 20er Jahre.
20. Jahrhundert. Anfang
20 Jahre, Entschuldigung. Das waren auch viele, also sie waren auch Anthropologen, Ethnologen und Abenteuer. Ne? Es waren viele von, insbesondere Deutschland, in Südamerika, ja, in dem Fall hier so in Kolumbien.
Und auch ja, ein bisschen Botaniker, weil und
auf den Spuren Humboldt und
genau,
so.
Genau. So. Und also ja, es war ein von denen und es ist auch interessant, weil wenn wir so betrachten, es ist also für die Indigenen, es ist der erste Kontakt mit den weißen Menschen, ne? Und wenn wir heute auch insgesamt Lateinamerika, egal ob da eine konservative Regierung oder eine linke eingestellte Regierung, die Situation von Indigenen heute, mit wenigen Ausnahmen, vielleicht in Bolivien oder so, es ist sehr kompliziert. Sie haben auch nicht ihren Platz und mit den großen Korporationen, die wollen Holz und Minerien, alles. Also die sind in Gefahr. Und hier geht nicht in diese Richtung politisch, aber wenn man betrachtet, ist der erste Kontakt, alles gut gemeint von den Anthropologen, aber Ne, heute ist die Situation ist sehr, sehr schwierig für die indigene Bevölkerung.
Und bei so frühen Forschern ist ja manchmal dann doch auch so ein bisschen ethnozentrischer und auch rassistischer Blick dabei gewesen. Ist das auch irgendwie, wie wird es denn thematisiert? Wie macht man aus Tagebucheinträgen dann einen Film mit einer Story?
Es ist natürlich basierend auf den Tagebucheinträgen. Der Regisseur hat auch ganz lange an dem Drehbuch gearbeitet, auch mit den indigenen Schauspielern und Schauspielerinnen, also vor allem Männern, die mit denen zusammengearbeitet. Und es geht natürlich auch um die schwierige Beziehung zwischen dem Wissenschaftler als dem weißen Mann und dem indigenen Schamanen. Aber von ihrer Interpretation und auch der Beschäftigung damit sagen sie schon, dass klar, das ist so auch die gesellschaftliche Situation, aber er war schon sehr gut gewillt oder sehr offen, obwohl die Strukturen und alles natürlich da schwierig sind und auch die Situation oder die Verhältnisse, die Machtverhältnisse natürlich andere waren oder sehr schwierige gewesen sind damals, genau.
Und der Film beschreibt die Reise in den
diese langsam, es gibt in zwei Ebenen, der Schaman erinnert sich in der Vergangenheit und mischt sich mit aktuelle Reise, aber es ist wie eine Reise, die man ihnen in den Dschungel gehen und trifft sich an andere Tribus, andere, ich finde, das ist ein sehr der gute Punkt in dem Film, dass er mit seinem Rhythmus, mit seiner Fotografie, dass man, also bringt die Zuschauer in diese Reise, in diese verschiedenen Ebenen, was gut läuft, was schlecht läuft, und diese Gedanken von diesen Schamanen auch, ne, von der Vergangenheit, wie war und jetzt. Also ich finde, dass er schafft sehr gut, dass die Zuschauer auch in diese tief in den Dschungel reinkommt.
Genau, sie sind halt auf der Suche nach einer heiligen Pflanze, und zwar heißt die Yakruna, die heilige Kräfte und eben auch heilende Kräfte haben soll. Und es werden sozusagen parallel diese beiden Reisen, die der Schamane jeweils mit unterschiedlichen Wissenschaftlern gemacht hat, gezeigt und verbunden. Und das zieht einen wirklich so richtig rein. Und das Spannende ist halt auch, dass das Filmteam zu dem Dreh gesagt hat, dass es ganz anderes Drehen war, weil sie halt eben auch auf Kanus, auf Lößen das alles tragen mussten, den Berg hoch, das ganze Equipment, das natürlich unfassbar schwer ist. Das heißt, sie kamen sich selber so ein bisschen zurückversetzt vor eine Zeit, die so heute bei einem anderen Filmdreh gar nicht so ist. Und das heißt, ich glaube, dass so dieses Gefühl, da in diesen Urwald, in Amazonas reinzugehen, auf dem Fluss lang zu fahren, sich auch so von der ganzen Stimmung vom Dreh so mit sehr gut überträgt und man wirklich so mit dabei ist.
Fast schon mitschwitzt.
Ja, fast schon mitschwitzt, wirklich.
Stimmt. Der Schamane und die Schlange, El Abrazo de la Serpiente, Eröffnungsfilm am Mittwoch, dem 13. April um 20 Uhr im Kino Museum. Wir werfen noch einen Blick auf Guatemala, ist ja auch ein zweiter Fokus, den ihr werft in diesem Jahr. Was gibt's da zu Guatemala alles?
Das ist ein Themenschwerpunkt, den wir gesetzt haben, Menschenrechte in Guatemala, der kam zustande in Zusammenarbeit mit Uli Stelzner. Uli Stelzner ist selbst Filmemacher, aber hat auch 2010 eben in Guatemala das internationale Menschenrechtsfestival Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit gegründet. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit zum größten Filmfestival in Zentralamerika entwickelt, war dann aber schon von Beginn an schon mit Repression, Zensur, aber auch Selbstzensur stark beeinträchtigt. 2014 war es dann so weit, dass wirklich Filme aus dem Programm genommen werden mussten. Das war dann eher aus Gründen von Selbstzensur, weil eben die Regisseure Repressalien für ihre Protagonistinnen befürchtet haben, sodass dann von Uli Stelzner und seinem Team entschieden wurde, letztes Jahr das Festival nicht mehr in Guatemala stattfinden zu lassen. Es ging dann sozusagen ins Exil. Und ja, wir haben ihm auch ein bisschen einen Teil des Programms jetzt Platz geboten, Exil geboten. Wir zeigen vier verschiedene Filme, Langfilme und auch vier Kurzfilme im Programm. Darunter zum Beispiel, also eins der großen Themen in Guatemala ist zum Beispiel die hohe Straflosigkeit, also 98% der Gewalttaten werden da gar nicht aufgeklärt, da herrscht krass viel Korruption, überhaupt keine Vergangenheitsbewältigung und so weiter. Deshalb war ein Film, der sehr beeindruckend ist, ein Dokumentarfilm, ist Burden of Peace. Da geht es um die erste weibliche Generalstaatsanwältin von Guatemala, Claudia Pasipas. Die hat es tatsächlich geschafft, also die ist da rangegangen mit diesem Ziel, diese Straflosigkeit zu reduzieren und hat es auch geschafft, die Aufklärungsrate zu erhöhen. Hat wirklich beeindruckende Sachen hinbekommen in ihrer Amtszeit, aber konnte die überhaupt nicht zu Ende bringen, weil sie davor abgesetzt wurde, auch dann gefährdet war und von Guatemala, glaube ich, dann nach Spanien auch zeitweise ausgewandert ist. Und das ist eine sehr beeindruckende Frau, die heute zum Beispiel, da haben wir wieder so einen anderen Verknüpfungspunkt, die untersucht heute in einer internationalen Kommission das Verschwinden der 43 Studenten in Mexiko. Also super engagierte Frau in Burden of Peace, mega spannend. Da ist der Dokumentarfilmer, war glaube ich wirklich die ganze Zeit bei ihr dabei. Man hat so das Gefühl, man kriegt wirklich ihr Arbeitsleben mit und die vielen Probleme. Ein anderer Film ist zum Beispiel B-Boy for Life, ein Film über Breakdancer in Guatemala Stadt. Sozusagen so ein bisschen Einblick in die kreative Künstlerszene in Guatemala. Allerdings nicht eine Künstlerszene wie irgendwo anders, sondern eben in einer Stadt, wo täglich Morde passieren, wo diese Breakdancer eben bedroht sind tatsächlich, weil es in den Vierteln, wo sie sind, eben da nicht viel Verständnis oder wie auch immer besteht für das, was sie machen. Aber sie setzen eben diese Kunst gegen Gewalt ein, um auch anderen Jugendlichen eine Perspektive zu zeigen, was man denn machen kann, was man sonst machen kann und wie man sonst auch Erfolge haben kann im Leben.
Auch ein Dokumentarfilm.
Auch ein Dokumentarfilm, genau.
Und die sind beide sogar noch nicht in Guatemala gezeigt worden, weil, also sind von ausländischen Filmemachern gemacht, aber die haben eben auch Angst um ihre Protagonistin gehabt und haben deswegen gab es noch keine Möglichkeit, dass der in Guatemala jemals gezeigt wurde. Hoffentlich ändert sich das nochmal. Aber umso wichtiger, dass es natürlich möglichst viele Menschen woanders sehen können, oder? Genau.
Denkt ja eigentlich, das Drehen wäre schwieriger als das Zeigen, aber dort ist es andersrum.
Ja, scheint so.
Je nachdem wahrscheinlich auch, wie nah man dann mit den Leuten zusammenarbeitet, wenn das natürlich in kleinen Rahmen oder immer eher so im privaten Umkreisen passiert, kriegt das wahrscheinlich beim Drehen niemand mit, aber das Endprodukt dann, wo natürlich Gesichter und Namen und eindeutig lokalisierbare Orte vorkommen, ist das natürlich dann auch ein Risiko.
Guatemala, also da läuft wenig mit Aufarbeitung und gibt es da keine auch Auseinandersetzung mit der ehemaligen Diktatur? Was ist gerade von der Regierung dran? Auch?
Das weiß ich nicht. Also sie haben eigentlich gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich so, dass ein Ex-Präsident dann angeklagt wurde und dann das ganze Land, auch die Leute von dem Festival, das war auch ein Thema, es war ungefähr dieselbe. Sie haben immer in der zweiten Hälfte des Jahres das Festival gemacht. Aber dann weil gefeiert, so, weil dann ist es war das erste Mal, dass so ein Präsident wegen Korruption, Mordung und so weiter. Aber dann nach wenigen Tagen wurde, dann hat er mit seinem großen Rechtsanwalt alles wieder zurück. Es ist weiterhin eine konservative Regierung. Es ist schwieriger, also Film zu drehen, und wenn dann die Themen schwieriger sind, die für die Regierung oder gegen die Polizei, Arbeit oder Korruption, und dann wird es kaum Forderungen geben. Ne? Wir zeigen nochmal Itzkanul, die schon in Deutschland gezeigt wurde. So. Das war eine große Überraschung in den Filmlandschaft letztes Jahr. Aber sind die selten, ne, die rauskommt.
Jetzt auch mit einem eigenen Verleih, ist ja, glaube ich, jetzt gerade gestartet.
Auch, genau, ne? So, genau. Er hatte auch einen deutschen Verleih und auch wurde auch international, also viel Preis bekommen. Es ist ein Film, der von ganz überraschend gekommen ist, letztes Jahr auf dem Berlinale. So, ne? Es ist, also für uns, dieses Menschenrechtsthema, wir haben immer im Programm, und diesmal haben wir auf Guatemala ein bisschen konzentriert. Uli kennt sehr gut da, weil er lebt zwischen Deutschland und dort, hat auch ihre frühen Filme dort gedreht. Wir haben auch gezeigt, er kennt unser Festival. Aber es ist ein Thema, die wir werden so weiterhin ins Programm bringen, ein bisschen mehr ausbreiten. So, ne? Nicht nur so länderfokussiert, aber allgemein in Lateinamerika.
Auch durch, dank guter Vernetzung dann. Kommt er auch?
Uli Stelzner kommt, wird bei genau den Filmvorstellungen in Tübingen dabei sein. Und ja, ich glaube, das wird ganz interessant, da eben mehr zu erfahren, wie ist die Situation im Moment. Ja, was wurde da die letzten Jahre auch alles erlebt mit dem Festival. Aber wir haben noch einen weiteren Gast für den Guatemala-Schwerpunkt. Und zwar zeigen wir den Spielfilm Distancia. Da geht es um einen Vater, dessen Tochter während dem Bürgerkrieg verschleppt wurde. Er hat die 20 Jahre lang nicht mehr gesehen und plötzlich bekommt er, also er hat es aber auch nie aufgegeben, sie zu suchen. Und dann bekommt er eben die Nachricht von einer NGO, die Tochter wurde gefunden und er macht sich dann auf den Weg, auf den langen Weg von seiner Feldarbeit irgendwo im ländlichen Gebiet in die Hauptstadt, um die Tochter zu treffen. Der Film wurde von Sergio Ramirez gemacht und Sergio kommt auch aus Guatemala eingeflogen und ja, ich denke auch da haben wir wieder das Thema Bürgerkrieg, Vergangenheit, die eben nicht aufgearbeitet wurde in Guatemala und haben da nochmal einen Gast da, der uns davon erzählen werden kann.
Ja, das ist einmal das Spannende und das Tolle an den Festivals, ne? Internationale Gäste, die einem ja, Einblicke geben. Genau. Wollen wir nochmal die Gäste erwähnen und dann noch auch hier, jetzt haben wir ne, so viel und sind schon fast am Ende, müssen dann natürlich auch noch das Cine Español ne, erwähnen, die spanischen Filme. Nochmal die Gäste vielleicht aufzählen und...
Genau, wir haben uns dagegen entschieden, alle Namen aufzuzählen, weil wir dachten, das können die Leute, das vermixt man dann eh alles. Die sind alle auf unserer Webseite nachzulesen. Im Flyer, im Programmheft steht auch immer, wenn ein Gast mit dabei ist. Es sind sehr viele, die kommen aus Guatemala, Mexiko, Ecuador, Brasilien und natürlich auch aus Spanien. Da haben wir auch einige da, zum Beispiel der Zoe Beria Tour kommt als zu seinem Film Los Héroes del Mal. Das ist sein Debütfilm, der unfassbar beeindruckend ist, der sehr heftig ist. Also er fesselt einen total, aber es geht um drei Jugendliche, die so Außenseiter sind, sich verbünden und sich wehren und da in so eine Spirale aus Gewalt reinrutschen, die, aus der sie auch irgendwie nicht so richtig mehr rauskommen. Und es wird krasser und krasser und anscheinend basiert der Film auch auf autobiografischen Erlebnissen, aber sehr, sehr übertrieben. Mitproduziert wurde der ganze Film von Alex de la Iglesia und das wird, glaube ich, total spannend, mit ihm da zu reden. Und er kommt, wird da sein für Filmgespräche. Genau, besonders auch so die Musik. Er arbeitet mit klassischer Musik und wie das dann in den Szenen, wie sie da durch die Stadt und auch im Supermarkt klauen und diese Kombination, die ist wirklich total gut gemacht und es wird sehr, sehr spannend.
Erinnert an Clockwork Orange, dann klassische Musikgewalt.
Stimmt. Nicht so heftig, aber. Wir haben auch Angel Santos, der Regisseur von Las Altas Presiones, der kommt auch nach Tübingen, um seinen Film zu präsentieren. Und auch unsere Abschlussfilme, El Apostata, der Abtrünnig, also auf Deutsch. Der Regisseur, eigentlich Federico Vejor, ist ein Uruguayer, aber dann hat er in Spanien gedreht. Und der Hauptdarsteller Alvaro Ogala kommt zur Abschlussveranstaltung. Und es ist so typisch Humor aus Uruguay, sehr subtil, von einem Jungen, also 30-Jähriger, die will seinen Namen von dem Taufenregister rausnehmen und was einfacher klingt oder so, dann geht, also er verwickelt sich und es ist nicht so einfach. Und es ist ein sehr nettes Personage mit einem interessantes Thema. Und ja, also es ist... Man kennt von den Uruguayern also diese Art von Humor, die ist nicht so direkt. Ne? Es ist, für uns war auch eine spannende Film, um das Festival zu abschließen. So.
Der Abschlussfilm, genau, ja. El Apostata, der Abtrünnige.
Genau.
Was müssen wir noch? Ja, genau.
Wir haben auch Musikdokumentarfilme.
Genau, fürs Radio dachten wir, müssen wir natürlich den Musikdokumentarfilm erwähnen, und zwar Paco de Lucía, La Busqueda. Der ist in einem deutschen Verleih, auch hat deutsche Untertitel. Da kommt man ihm sehr nah. Er ist ja unfassbar bekannt, und der Film wurde eben mitgedreht. Also sind ganz viele Interviews von seinem Sohn mitgemacht, und da ist es wirklich, man kommt ihm so nah wie, glaube ich, selten. Man kriegt alles mit, seine Geschichte, unfassbar viel tolle Musik da drin. Genau, für alle Musikfans, für alle Paco de Lucía-Fans, da muss man hin.
Der läuft auch, da hören wir gleich noch zum Rausgehen noch was. Und dann können wir vielleicht noch die Sachen im Rahmenprogramm, die Veranstaltung noch erwähnen, wie die Festivalparty, diesmal nicht im Äpplehaus, sondern im Schlachthaus.
Genau, wir haben im Schlachthaus wieder, aber am Samstag traditionell ist die Äpplehaus-Party nächste Woche mit DJ-Set aus Amsterdam und aus Tübingen aber auch. Und ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil die Zeit so knapp ist, weil wir noch weiter im Rahmenprogramm auch wie letztes Jahr schon den Open Festival Space haben. Paulo hat es am Anfang schon ein bisschen erwähnt, weil da eben unter anderem mexikanische Kurzfilme laufen. Der Open Festival Space, das Programm beginnt nächste Woche Donnerstag, Open Air wieder in der Haaggasse mit mexikanischen Kurzdokumentarfilmen. Geht weiter am Freitag in 7 verschiedenen Tübinger Kneipen, also ihr könnt eigentlich gar nicht drum herum kommen. Da läuft dann so eine Art Best of Cine Latino Kurzfilme 2016 mit mexikanischen Kurzfilmen, aber auch spanischen Kurzfilmen, nämlich das beliebte Alcine Kurzfilmprogramm, das wir auch immer haben. Und dann am Samstag vor der Festivalparty im Schlachthaus ab 22 Uhr, der Abend beginnt auch nochmal mit einem Kurzfilmprogramm. Das heißt, um Kurzfilme von Cine Latino kommt man irgendwie die nächste Woche in Tübingen eigentlich nicht drumrum.
Donnerstag, Freitag und Samstag laufen die Kurzfilme.
Macht Lust auf mehr hoffentlich, und dann rennen alle noch ins Kino, um sich die anderen Filme anzugucken.
Definitiv. Ja, schön, dass ihr da wart. Toi, 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 dass alle Flüge, ne, auch wahrgenommen werden.
Keine Verspätung.
Alle Gäste ankommen und Rede und Antwort stehen und viele Leute eben auch am Cine Latino dann teilnehmen in Party und Filme natürlich und Masterclass und allem drum und dran.
Vielen Dank.
Ja, danke, vielen Dank. Wir freuen uns.
Ja, 13. bis 20. April Cine Latino in Tübingen, in Freiburg und in Stuttgart. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, in der Wiederholung nochmal am Samstagmorgen. Und das Interview natürlich zum Nachhören wie alle anderen Wortbeiträge auf wüste-welle.de. Wir sind am Montag wieder für euch da. Dann ein Interview mit dem Komponisten Florian Jungermann. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.